Hi, herzlich willkommen bei Sales & Pepper Interviews, deinem Tech-Sales-Podcast für den Dachmarkt. Mein Name ist Dominik Klingberg und ich bin dein Podcast-Host. Hier erwarten dich fesselnde Insights und strategische Tipps direkt von Revenue-Leadern, um deinen Vertrieb aufs nächste Level zu bringen. Ab sofort gibt's jeden Donnerstag eine brandneue Folge, vollgepackt mit spannenden Know-how und inspirierenden Gesprächen. Wenn du also mehr von dem Podcast hören willst, dann abonniere jetzt den Podcast und verpasse keine Folge mehr. Und jetzt viel Spaß mit der nächsten Folge. Übrigens, hast du schon vom Tomorrowland für Sales Teams gehört? Am 19.04. veranstalten wir exklusiv für dich und dein Team das erste Training- und Networking-Event für Tech-Sales und Customer-Success-Teams in ganz Europa. Sei dabei, wenn hunderte Vertriebstalente zusammenkommen, um sich über die neuesten Strategien, effektivsten Tools und effizientesten Prozesse für Sales- und Customer-Success-Teams auszutauschen. Ein ganzer Tag vollgepackt mit Insights, Motivation und natürlich jede Menge Spaß erwarten dich. Willst du zum Top-Performer werden? Dann verpasse nicht den Sales Circus der Superlative. Alle Infos und Tickets findest du unter www.arartist-circus.com. Sichere dir jetzt deinen Platz und werde Teil der einzigartigen Sales Community. Hallo liebe Podcast-Freunde, hier ist wieder der Dominik, euer Podcast-Host von Sales & Pepper Interviews. Und heute spreche ich mit dem Seid Meurer. Seid Meurer ist selbstständig inzwischen, auch einige Jahre im Vertrieb gearbeitet, unter anderem bei Google und Liebsam. Und das Besondere ist, dass der Seid und ich uns auch mal wieder über LinkedIn kennen, wie so viele meiner Gäste, aber ich einen seiner Posts sehr spannend fand, weil er nämlich sich nicht nur Ziele steckt, sondern die auch erreicht und inzwischen in Südafrika lebt. Und deswegen freue ich mich, dass du heute da bist, Seid. Und wir uns heute mal über das Thema Ziele setzen und erreichen unterhalten können. Schön, dass du da bist, Seid.
Dominik, mein Lieber, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, hier zu sein.
Sehr gern. Und jetzt habe ich ja schon so ein bisschen geteasert gerade, aber vielleicht sagst du selber nochmal ganz kurz, Seid, für die Leute, die dich nicht kennen, wie würdest du dich dann selber in 2, 3 Sätzen beschreiben?
In 2, 3 Sätzen muss man ein Anfang und Ende setzen. Ne? Genau, in 2, 3 Sätzen bin ich Vertriebler durch und durch, habe die letzten roundabout 7, 8 Jahre im B2B und SaaS Sales verbracht, bin Vater, bin, ich sag mal, Weltenbummler auf der anderen Seite sicherlich auch, habe mein Herz in Kapstadt verloren und bin jetzt inzwischen seit über einem Jahr Fulltime hier unten.
Ja, mega cool. Und auch wenn man so seine Timeline sich anguckt bei dir, ich finde das sehr beeindruckend, was du so gemacht hast in deiner Vergangenheit. Vielleicht erzählst du mal, bevor wir so auf das heutige Thema eingehen, nochmal so ein bisschen, was hast du denn so im Vertrieb gemacht? Also du hast ja gesagt, Vertriebler durch und durch. Was ist so dein Background gewesen dort?
Ja, also ich glaube, da dürfen wir irgendwie tatsächlich fast irgendwie 10 Jahre zurückgehen. Wir haben jetzt heute 2023. In 2013 habe ich meinen ersten Job quasi gemacht. Das war damals im Studium ein 6 Monate Praktikum bei eBay in Berlin und bin da im Advertising Sales gelandet. Ja, relativ zufällig. Allerdings kann man so sagen, dass ich irgendwie wirklich von Anfang an meine Karriere im Vertrieb gestartet habe, wo es vielen anderen ja so geht, dass die erstmal irgendwie ganz viele andere Dinge ausprobieren und dann irgendwie über Ecken. Und bin dann eben über, ich sag mal, die Brand und den relevanten Background mit eBay, bin ich dann tatsächlich bei Google gelandet in Hamburg. Das war mein erster Fulltime-Job nach Uni-Abschluss. Und wie sah mein Alltag da aus? Wahrscheinlich wie bei ganz vielen, die im Vertrieb anfangen, und zwar primär am Telefon. Und da ging es eigentlich auch schon los. Ich habe irgendwie das Jahr davor ein Auslandssemester in Kapstadt gemacht. Und in dem ersten halben Jahr bei Google habe ich mir gedacht, okay, cool, der Job macht mir Bock. Nicht sagend irgendwie, dass es nicht anstrengend war. Und sicherlich hatte ich mehr als genug Gedanken schon in den ersten 6 Monaten, das Ganze an den Nagel zu hängen und damit aufzuhören. Weil ich meine, der Start als Karriere im Vertrieb, da geht natürlich auch einiges mit einher. Aber so grundsätzlich war das schon die richtige Richtung. Die Frage, die ich mir aber gestellt habe, warum muss ich dafür in einem Office in Hamburg sitzen? Ja, wenn ich den ganzen Tag am Telefon sitze und übers Telefon durchaus irgendwie signifikante Deals close. Und habe mein irgendwie von da an eigentlich so darauf eingestellt, irgendwann wieder mehr Zeit in Kapstadt zu verbringen. Ja, habe dann bei Google insgesamt 3,5 Jahre verbracht. Dazwischen lag noch eine Elternzeit, wo ich mit Tochter quasi auf Weltreise war. Und als ich dann von der Reise wieder zurückgekommen bin, habe ich ein Team übernommen in Hamburg. Also habe quasi auch so die ersten 10 in das Managementwasser gesteckt, wenn du so willst. Und habe relativ schnell gemerkt, dass was ich so in Vorstellungen hatte mit Leiterklettern nach oben und irgendwie die nächste Rolle erklimmen und so weiter, dass das für mich gar nicht so richtig gut aufgeht und dass ich mich im Management eigentlich gar nicht so besonders wohlfühle. Ja?
Ja.
Und bin dann dort rausgegangen, unter anderem eben auch, weil für mich relativ schnell klar war, und zwar schon weit bevor ich irgendwie dann 3 Jahre bei Google war, dass für mich so die Konzern- und Corporate-Welt eigentlich nicht das richtige Becken ist. Denn wenn du am Ende des Tages im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie eine Nummer von 100.000 Mitarbeitenden bist, dann ist es eigentlich relativ egal, ob du da bist oder nicht, egal wie erfolgreich du in deiner individuellen Rolle bist.
Ja, ja. Kann ich total nachempfinden. Also ging es mir halt tatsächlich auch damals sowohl bei ParkNow als auch bei Fitness First. Die sind jetzt ja nicht so riesig wie Google, aber selbst da hatte ich immer das Gefühl, du bist, genau wie du sagst, so ein kleines Schräubchen im großen Motor und halt einfach so schnell auswechselbar und hast halt auch nicht das Gefühl, dass du einen großen Impact liefern kannst.
Ja, total. Und ich finde, das Stichwort Impact ist ein gutes Stichwort. Oftmals, wenn man das hört, denkt man so an soziale Verantwortung oder soziales Engagement und so weiter. Und da muss es gar nicht zwangsläufig drum gehen. Also ja, mich treibt es schon an, natürlich irgendwie, wenn ich inhaltlich mit dem, was ich tue, auch eine positive Veränderung treibe. Aber noch mehr geht es eigentlich so um den Impact zu spüren, dass die Arbeit, die man macht, irgendwie auch in der Organisation, in der man ist, irgendwie wirklich einen Mehrwert hat. So.
Ja.
Und ich glaube, dass spürst du irgendwie am allermeisten in der Startup-Welt und habe dementsprechend auch den Sprung dann in die Richtung gemacht. Bin als zweiter Sales-Hire dann bei Liebsam angefangen im Februar 2020. Was ganz offen gesprochen auch ein bisschen Überwindung gekostet hat, denn realistisch gesehen irgendwie bin ich aus einem Unternehmen wie Google gekommen, was natürlich den Gegner-Brand hat. Habe da irgendwie eine Management-Rolle, also irgendwie Frontline-Management-Rolle quasi gehabt. Und dann hat sich das schon ehrlicherweise so ein bisschen wie so ein Schritt nach unten angefühlt, zu sagen, okay, ja, ich gehe jetzt irgendwie in ein Unternehmen, was 18 Leute hat, oder 15 Leute hat damals, glaube ich, und gehe dann auch noch in eine Individual Contributor-Rolle. Das hat ein bisschen Überwindung gekostet, aber was mir da eigentlich so viel Überzeugung auch gegeben hat, ist die Reflexion, die ich im Vorfeld da irgendwie gemacht habe. Ich bin da nicht zufällig drin gestolpert in diese Rolle, sondern ich habe für mich ganz klar irgendwie definiert, verstanden, was funktioniert für mich gut, wer bin ich eigentlich, was sind meine persönlichen Werte, und konnte dann mit viel Überzeugung auch in Anführungsstrichen einen Kompromiss auf Karriereleiter machen. Und ehrlicherweise am Ende des Tages ist alles andere als ein Kompromiss gewesen, denn ich habe für mich da eigentlich die perfekte Rolle gefunden und bin durch diesen Fit dann am Ende des Tages auch irgendwie erfolgreicher geworden, als ich denn je war.
Ja, finde ich mega spannend, was du sagst, weil ich finde, es hört sich immer so einfach an, zu sagen, man weiß, was man will, und dann entscheidet man einfach, ja, weil so hört sich sehr oft dann an, ne, das rückblickend, dass man sagt, ich habe mal so ein bisschen reflektiert und wusste dann irgendwie, was ich brauche, habe die Entscheidung getroffen und es hat dann alles gepasst. Rückblickend muss ich sagen, war es bei mir halt oft genau andersrum, dass ich gedacht habe, ich glaube, ich weiß, was zu mir passt, und auf einmal habe ich dann doch eine Fehlentscheidung getroffen und musste dann halt irgendwie nach 1 oder 2 Jahren wieder zurückrudern und habe dann doch wieder einen anderen Weg eingeschlagen. Und ich glaube, auch das gehört irgendwo dazu, wenn man sich Ziele steckt und erreichen möchte, dass man halt auch mal eine Niederlage einsteckt, oder was heißt Niederlage, also einfach mal Sachen ausprobiert und schaut, ist das was für mich, und einfach mal schaut, ob einem das Spaß macht. Ja, also ich glaube, wir haben alle keine Glaskugel, ja, wir wissen nie, was klappt und ob das dann der richtige Weg ist, aber wir glauben natürlich, und man kann natürlich, ja, ist, glaube ich, wichtig, einfach zu sagen, genau wie du sagst, so dieses Reflektieren und darüber nachzudenken, einfach, was zu einem passt, weil nur so hat man, zumindest meiner Meinung nach, die Möglichkeit halt wirklich erfüllt dann irgendwann auch zu sein mit dem, was man macht. Und das ist ja auch so ein Thema, was wir heute ein bisschen tiefer beleuchten wollen. Jetzt hast du ja gerade erzählt, du warst dann bei Liebsam. Wann war denn der Punkt gekommen, dass du gesagt hast, weil eigentlich hast du gesagt, das war eine super Rolle für dich. Wann war denn der Punkt gekommen, wo du gemerkt hast, okay, jetzt ist wieder ein Punkt gekommen, ich brauche einen Change. Und warum dann auf einmal die Selbstständigkeit?
Ja, da haben wir jetzt einen großen Sprung gemacht, weil insgesamt 3,5 Jahre bei Liebsam und wie du dir das vorstellen kannst, irgendwie so Early Stage fühlen sich 3,5 Jahre eigentlich eher an wie 10 Jahre, wo
Ja,
man
das
sich
stimmt.
irgendwie durch so viele unterschiedliche Phasen geht und Dinge erlebt und so weiter. Genau, erstmal, ich stimme dir total zu. Entweder es bringt uns nach vorne oder wir lernen draus. Und bei mir gab es total viele Lows in meiner Karriere, wo ich gesagt habe, okay, schon wieder hat es so nicht funktioniert, wie ich es mir irgendwie ausgemalt habe. Und was mache ich jetzt? Und auch ganz offen gesprochen, auch in der Zeit bei Liebsam ist nicht alles irgendwie linear oder nur nach oben gegangen, sondern da gab es auch irgendwie Spannung und Konflikt. Und worüber ich einfach wahnsinnig dankbar bin, ist, ich habe die ersten 1,5 Jahre mit unserer Gründerin Jenny one-on-one quasi gearbeitet, also direkt auch an Jenny reported. Und habe da einfach auch irgendwie eine Führungskraft, wenn du es so formulieren willst, gehabt, mit der ich auch sehr irgendwie tiefgehende und offene Gespräche haben konnte, um gemeinsam irgendwie Lösungen zu finden, die fürs Unternehmen funktionieren, aber auch für mich als Individuum. So, ne? Und genau, fast forward, um deine Frage jetzt tatsächlich auch zu beantworten. Für mich war immer klar, dass wenn ich bei Liebsam irgendwann rausgehe, dass ich was Eigenes machen werde. Denn ich habe das in der Vergangenheit schon auch immer wieder gemacht. Ich habe das erste Mal selber gegründet, als ich 17 war. Damals irgendwie mit einem Klassenkameraden und wir haben irgendwie ich glaube, in der 12. Klasse haben wir irgendwie fünfstellige Umsätze gemacht. Und dieses Gefühl von Recognition, wenn du für einen Produkt oder für einen Service oder was auch immer du verkaufst, Geld bekommst, ja, das Geld ist das eine, aber vielmehr ist es die Anerkennung für das, was du tust. Ja? Und dieses Gefühl hatte ich ehrlicherweise in der Form nie wieder in meiner Angestelltenzeit. Und da wollte ich eigentlich hin wieder zurück. Das ist das, was mich angetrieben hat. Und lange Zeit, würde ich sagen, war es für mich persönlich einfach bei diesem Typ. Also geile Mission, geiles Produkt, starkes Führungsteam und so weiter. Und am Ende des Tages auch zu Impact wieder zurückzukommen, den ich einfach bei Liebsam sehr, sehr stark spüren konnte. Ja? Dadurch, dass ich so einen signifikanten Umsatz einfach für Liebsam getrieben habe, war ich, wenn du es so willst, halt auch durchaus wichtig für die Company. Und das macht natürlich irgendwie am Ende des Tages auch was aus, wie wir vorhin drüber gesprochen haben, was es irgendwie bei Google für mich nicht so richtig spürbar war.
Ja.
Ja? Und dann natürlich irgendwie, wir sind dann in 2000 21, glaube ich, haben wir eine große Series A gemacht. Die Wachstumskurve hat total angezogen. Es gab viel Veränderungen, neue Management-Ebenen eingezogen und so weiter, was für die Company alles oder das meiste davon, glaube ich, auch total wichtig und gut war. Und ich persönlich bin, wenn du meine Werteliste durchgehst, dann steht auf Platz 1 Autonomie und Unabhängigkeit. Ja? Und ich würde sagen, ich bin nicht unbedingt in allen Fällen immer der angenehmste Mitarbeiter, weil ich mich auch nicht unbedingt immer an alle Regeln halte und irgendwie, ja, ich sag mal so, all das befolge, was das Unternehmen sich dann unbedingt so wünscht. Und durch dieses Wachstum, durch diese Struktur gab es da sicherlich irgendwie ein paar Momente, die dann auch nicht unbedingt ideal zusammengepasst haben. Und noch viel mehr war es aber die Hinzu-Motivation zu sagen, okay, jetzt ist endlich der Zeitpunkt gekommen, was Eigenes zu machen. Ja.
Ja.
Und dementsprechend bin ich jetzt im Juni 2023, bin ich bei Liebsam rausgegangen nach roundabout 3,5 Jahren und habe dann ein paar Wochen später angefangen, mein eigenes Business zu machen.
Also mega, mega Story und ich meine, ich glaube, wir haben da extrem viele Parallelen, seit ich so darüber
Ja.
nachdenke, sind wir uns da, glaube ich, sehr, sehr ähnlich, weil die gleichen Punkte, die du jetzt angesprochen hast, so ging es mir halt auch oft. Ja, und ich glaube, jetzt, nachdem ich bei Pleo raus bin, war das auch für mich das erste Mal, dass ich so richtig verstanden habe, wo bin ich eigentlich richtig gut drin und was ist dann die, also ich habe es immer, um es wieder mit bildlicher Sprache auszudrücken, immer ganz auch für mich so ein bisschen Parallelen gesehen mit Mal nach Zahlen, ja, also wenn ich mir jemand irgendwie so ein Mal nach Zahlen hinlegt und du darfst dann nur mit blauer Farbe die Dreien ausmalen. So habe ich mich dann in meiner Managementposition oft geführt, weil du halt sehr hart eingeschränkt wirst in bestimmten Sachen und du halt nicht mehr so autonom bist und diese Kreativität einbringen kannst und Sachen irgendwie neu vorantreiben. Das muss nicht immer alles perfekt sein, sondern total scrappy, ja. Und deswegen war ich für mich auch jetzt wieder gesagt, ich brauche ein weißes Blatt. Ich will vom Scratch irgendwas anfangen und deswegen halt auch die Entscheidung, den Artist Circus aufzubauen, weil ich das diese diese Idee von bei Null anfangen und was komplett neu aufbauen so mega spannend fand. Und ich glaube, da, wie gesagt, da sind wir uns sehr, sehr ähnlich. Jetzt haben wir ja schon gesagt, eine der Sachen, die dazugehört, ist so dieses Sinnstiftende, diese sinnstiftende Arbeit, das Gefühl zu haben, Impact zu haben. Ich glaube, das können auch sehr viele nachempfinden. Ich glaube, das wird auch immer wichtiger, gerade so für die nachfolgenden Generationen gerade. Ich meine, wir sind ja auch ungefähr in einem Alter, so Mitte 30, dass wir sagen, die jüngeren Leute, die nachkommen, die, für die ist das ja noch wichtiger, ja, diesen Impact zu spüren. Und was glaube ich, interessant ist, finde ich, bei uns beiden, dass wir ja doch irgendwo eine Karriere im Sales auch hingelegt haben. Und ich bin jetzt der Meinung, auch da sehe ich wieder Parallelen, weil du hast so beiläufig erwähnt, das Warum hattest du auf einmal so greifbar für dich. Und ich glaube, da gibt es ja auch das schöne Buch von Simon Sinek, Start with Why. Ich glaube, eine der Sachen, die beim Ziele stecken und erreichen so enorm wichtig ist, ist, dass man für sich das Warum klärt im ersten Schritt, bevor man anfängt, sich irgendwie einen Plan zu schmieden. Weil ich habe auch viele Ziele mir gesteckt und nicht erreicht. Und meistens dann, wenn ich das Warum für mich nicht geklärt habe. Das war mir aber da lange Zeit gar nicht so bewusst, warum, ne? Also ich dachte, Fitness, bestes Beispiel. Leute sagen, ich will ein Sixpack haben, ja gut, und dann rennen sie dreimal ins Fitnessstudio und dann gehen sie wieder nicht. Ja. Und ich glaube, da fehlt halt oft das Warum. Warum willst du den Sixpack haben? Warum ist es dir so wichtig? Ja. Wie siehst du das? Also erzähl mal vielleicht so ein bisschen, erstmal so ein bisschen High Level. Warum machst du überhaupt dieses ganze Ziele stecken, erreichen? Was hast du vielleicht auch so für einen Rhythmus da für dich gefunden? Und dann so ein bisschen runterbrechen. Warum glaubst du auch oder wie sollte man vorgehen, um dann auch wirklich seine Ziele erreichen zu können?
Ich erinnere mich, als ich das erste Mal sowas wie ein Ziel gesetzt habe. Und das war tatsächlich, ich habe die Note immer noch auf meinem iPhone. Wenn du ein neues hast, dann nimmt er die alten Daten mit rüber. Das war irgendwie, ich glaube, im Dezember 2015. Das war literally irgendwie ein paar Monate, bevor ich bei Google angefangen habe. Und eins dieser Ziele war, habe ich so formuliert, dass ich bis Q3 2016 der Top-Performer irgendwie im Sales-Team bei Google bin. Ja? Glaubst du, es gab irgendein Warum dafür? Auf gar keinen Fall. Ich wollte einfach nur Top-Performer sein. Also mehr Gedanken habe ich als das habe ich mir nicht gemacht. Wo kam das her? Ich habe tatsächlich genau in der Zeit, und wir reden oft irgendwie über Bücher und Motivation und solche Sachen. Ich höre dieses Buch irgendwie viel zu selten. Es war für mich ehrlicherweise eins der einflussreichsten irgendwie Bücher so in meiner frühen Karriere von Napoleon Hill, How to Think and Grow Rich. Ja. Und ja, klar, da geht es irgendwie auf dem Papier schon um Geld, aber am Ende des Tages geht es um viel mehr. Es geht um Mindset, es geht um Ziele setzen etc. Ne? Und um das nicht irgendwie als Cliffhanger zu lassen, ich bin tatsächlich irgendwie zu dem Punkt gekommen. Ich habe in Q3 2016 irgendwie den Award abgeräumt, irgendwie als Top Salesperson in ganz EMEA sogar. In meinem Ziel war eigentlich irgendwie formuliert, dass es irgendwie deutschsprachigen Markt irgendwie sein sollte. Bin dann mit viel Ehrgeiz, mit viel Blutschweiß und Tränen irgendwie darüber hinausgeschossen. Kann man aber auch ganz klar sagen, dass ich mich selbst auch ganz gut irgendwie verbrannt habe auf dem Weg, ja, und total irgendwie ausgelaugt war und so ein Warum eigentlich nicht wirklich klar hatte. Ich persönlich glaube, dass es ja einen Warum braucht und daneben aber noch zwei andere Dinge ganz wichtig sind. Das eine sind persönliche Werte, ja, zu verstehen, was sind meine persönlichen Werte, wofür stehe ich, was ist mir wichtig, und auf der anderen Seite Routinen, Habits eben auch total wichtig sind, um dann am Ende des Tages wieder zu Zielen zu kommen. Und ich glaube, auf der Werteseite bin ich sehr, sehr klar. Auf der Routinebene passiert es mir immer noch heute im Leben, dass ich total struggle irgendwie bei ganz vielen Sachen. Und ich glaube aber, dass es ganz wichtig ist, irgendwie diese drei Komponenten, also inklusive dem Warum, dann eben auch zusammenzubringen.
Ja, ich glaube, ein Buch, was ich da extrem empfehlen kann, ist das Buch Atomic Habits. Habe ich auch vor kurzem gelesen und ich finde, das ist halt wirklich sehr, sehr gut, um mal so runterzubrechen, wie schaffe ich es denn überhaupt, ein Habit zu implementieren für mich, eine Routine, damit die halt nicht nach 2 Wochen wieder rum ist, ja. Eine Story, die ich da immer ganz gerne erzähle, ist die vom Thibaut Suris, der war ja hier auch schon im Podcast, und da ging es um
Prospecting und Outbound Habits, wie er für sich, also ich glaube, eine Irrtum, den viele ja haben, ist, wenn ich nicht mehr SDR bin und dann erst AE oder Manager oder vielleicht auch selbstständig, brauche ich nicht mehr Prospecten und kein Outreach mehr machen. Ich glaube, dieser Irrglaube, das merkt man dann relativ schnell, umso weiter das nach oben geht, dass das halt nicht der Wahrheit entspricht. Und er hat halt auch für sich gesagt, er ist ja nun Trainer in dem Bereich, ja, und das ist immer, sagt aber selbst, dass das für ihn eigentlich so die Hassaufgabe ist. Also er mag es einfach nicht zu prospecten und outbound zu machen. Und deswegen hat er für sich einfach ein System geschaffen, eine Routine, wie er es trotzdem schafft. Und das ist, indem er sagt, er hat sich was gesucht, was er liebt. Und das ist Kaffee trinken. Und er setzt sich dann am frühen Morgen hin, steht auf, brüht sich seinen Kaffee. Und er darf den aber erst trinken, wenn er seinen 5 Prospects angegangen ist. Das heißt also für ihn so die Motivation zu sagen, okay, erst, also wenn ich die schnell durchgecallt habe, die 5, kann ich mich hinsetzen und entspannt meinen Kaffee trinken. Und ich glaube, den Kaffee trinkt er halt jeden Morgen. Das heißt, er hat das mit was verbunden, was er sowieso jeden Morgen macht. Und hat er auf der anderen Seite auch überlegt, okay, was passiert, wenn ich es nicht mache? Dann muss ich meinen Kaffee halt kalt trinken. Ja, das heißt also, so gleich so eine kleine Bestrafung mit eingebaut. Und das fand ich echt eine ganz, ganz coole Story, wie man das schaffen kann, so eine Routine für sich zu finden. Und das halt dann auch durchzuziehen.
Sehr, sehr schönes Thema und bringt es absolut auf den Punkt, was meine aktuelle Challenge ist. Von daher, da gerne bei Zeiten mal mehr zu lernen. Nochmal zu dem, warum vielleicht auch, was mich in den letzten eigentlich 10 Jahren meiner Karriere irgendwie total beschäftigt hat, ist, wie gestalte ich eine Karriere, in der ich erfüllt und erfolgreich bin. Ja. Also nicht nur das eine, denn ich habe in den ersten Jahren bei Google irgendwie sehr, sehr stark gemerkt, wie ich sehr erfolgreich geworden bin in relativ kurzer Zeit, aber eigentlich nicht wirklich erfüllt. Und da hast du mich vorhin auch gefragt, irgendwie, es hört sich dann alles irgendwie in der Retro dann oftmals so easy an und dann machst du dies und dann machst du das und dann findest du irgendwie die Antworten. Das war es halt überhaupt nicht. Ich habe in 2019 das erste Mal angefangen, mit einem Coach zusammenzuarbeiten und habe in den letzten Jahren mehrere Coaches zu unterschiedlichen Themen und so weiter eben auch gehabt. Und das hat mir total geholfen, eben da auch nicht alleine zu sein, jemanden zu haben, der mir die richtigen Fragen stellt, der mir eine gewisse Guidance vielleicht auch gibt, und auch nicht immer alleine zu sein, ne? Und je nachdem, in welchen Kontexten dann auch vielleicht jemand zu haben, der einen Account hat. Und das war für mich auf jeden Fall eine ganz, ganz starke und vor allem nachhaltige Veränderung, die da stattgefunden hat.
Ja, ich glaube tatsächlich für viele Vertriebler ist so dieses Thema Coach oder auch Therapie einfach enorm wichtig, weil man halt einfach ständig unter Druck steht. Und ich glaube, dieses Reflektieren ist einfach so essentiell einfach, um langfristig erfolgreich zu sein, weil man halt sonst das irgendwann das Gefühl hat, man tritt irgendwie so auf so einer Windmühle, ja, und kommt nicht voran. Und ich sehe das vor allen Dingen auch, also Thema vielleicht, um uns nochmal so ein bisschen abzuleiten auch. Viele wollen natürlich im Vertrieb, sind irgendwie getrieben von diesem Erfolgshunger, ja, das ist, glaube ich, deswegen sind viele Leute im Vertrieb. Und worüber wir ja noch gar nicht gesprochen haben, ist ja dein eigentliches Business, was du jetzt auch aufbaust. Du bist ja Recruiter für SaaS-Seller, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber vielleicht sagst du es noch mal in eigenen Worten. Ich kann es vielleicht nicht ganz so gut verkaufen wie du, was du da genau machst. Und dann lass uns vielleicht mal die Überleitung so ein bisschen nehmen, weil ich nämlich gerne auch noch mal darüber sprechen wollen würde, was du vielleicht auch so im Markt siehst gerade. Was muss man denn tun, um wirklich auch eine Karriere im Vertrieb hinzulegen? Ich glaube, das ist halt auch mal noch ganz spannend von dir zu erfahren, wie man vielleicht auch wann ist der richtige Zeitpunkt zum Wechseln und solche Geschichten, dass wir da nochmal drauf eingehen. Und dann würde ich ganz gern zum Ende hin auch nochmal so ein bisschen von dir hören, wirklich Hands-on-Tipps und Tricks, was so dieses Thema Ziele setzen und reflektieren, wie du da so deinen Rhythmus gefunden hast. Und da können wir auch nochmal über meinen sprechen. Aber ich glaube, das so für die nächste Zeit einfach vielleicht nochmal runtergebrochen, was so die Themen sind, die ich gerne mit dir nochmal bequatschen wollen würde.
Okay, super gerne. Das waren jetzt 3 oder 4 Punkte, von daher muss ich mich im Zweifel gleich verfahren.
Oh gut.
Aber der erste war, was mache ich eigentlich? Und ja, total fair. Also ich schleife auch ehrlicherweise immer noch an meinem Pitch. Und was ich dir heute sage, hört sich vielleicht nächste Woche schon ein bisschen anders wieder an. Grundsätzlich helfe ich B2B und SaaS-Unternehmen dabei, Commercial Talent zu finden. Und zwar ganz konkret im deutschsprachigen Raum. Ja, das heißt, die Unternehmen, mit denen ich arbeite, sind im Zweifel B2B und SaaS-Companies, die aus dem Ausland sind, jetzt irgendwie aus US, Frankreich, UK ist oder wie auch immer, die oftmals eine noch größere Hürde haben, in Deutschland deutschsprachige Talente einzustellen, weil es eine kulturelle Barriere gibt, weil es eine Sprachbarriere gibt und so weiter. Auf der anderen Seite, jetzt auch ganz aktuell, ein Kunde, mit dem ich arbeite, ist ein deutsches Unternehmen, ist sogar ein ziemlich deutsches Unternehmen, schon fast irgendwie so von der Kultur her irgendwie weiter weg, als wir das jetzt so aus der SaaS- und Tech-Szene eigentlich kennen. Mein Fokus liegt, wenn man das jetzt auf Talentperspektive sieht, insbesondere auf Account Executives. Ich mache auch BDRs, ich mache auch Sales Leadership, aber alles quasi innerhalb der Sales Org oder in der direkten Sales Org. Das heißt jetzt so, ich sag mal, Rollen, die da drumherum sich dann gestalten, wie Marketing oder Customer Success und so weiter, das mache ich alles nicht, sondern ganz klarer Fokus auf Sales. Denn meine Value Proposition ist am Ende des Tages auch, ich habe die letzten 8 Jahre selber sehr, sehr erfolgreich Sales gemacht als Account Executive. Und es gibt wahrscheinlich wenige Recruiter da draußen, die besser verstehen als ich, was brauche ich in der Rolle, um erfolgreich zu sein und auch einen entsprechenden Rapport mit den Talenten auch herstellen, ne? Weil ich am Ende des Tages auch einen Zugang zu Talenten bekomme, zu denen jetzt so der x-te Recruiter aus, weiß ich nicht, Manchester gar keinen Zugang bekommt. Und ich in den letzten Jahren eben auch ein sehr, sehr relevantes Netzwerk an Sellern eben aufbauen durfte.
Ja. Genau, also erstmal danke dafür, für den Ausflug. Ich glaube, du hast es auf jeden Fall ein bisschen besser erklärt als ich. Die zweite Frage, die ich hatte, war hinsichtlich, was braucht es denn eigentlich, um im Vertrieb eine Karriere hinzulegen? Also was ist so was ist der richtige Zeitpunkt zum Wechsel? Und B, was für Skills siehst du denn auch gerade in der heutigen Zeit? Weil es hat sich ja die letzten Monate auch einiges geändert, wie man auch im Vertrieb wirklich vorankommt.
Ja, ich glaube, es kommt so ein bisschen drauf an, was ist jetzt die Ausgangslage, ne? Also sprichst du jetzt irgendwie über jemanden, der irgendwie Entry-Level ist und gerade von der Uni kommt oder ist eher so Mid-Level etc. Aber ganz grundsätzlich irgendwie, glaube ich, sind es nach wie vor die Basics. Ich glaube, du musst vor allem richtig Bock drauf haben, denn wenn du keinen Bock drauf hast, und da kommt wieder dieses Warum eigentlich ins Spiel, sondern irgendwie Antreiber hast, warum du da bist, dann wirst du relativ schnell irgendwie wahrscheinlich irgendwie dich selbst so ein bisschen verbrennen, denn es ist sau anstrengend, ja, gerade am Anfang. Auch jedem irgendwie, der einen Einstieg macht, also manche Leute sagen mir, okay, ich habe jetzt irgendwie hier einen neuen Job und ich mache dann irgendwie in 2 Monaten, mache ich erstmal irgendwie 3 Wochen Urlaub. Ganz ehrlich, wenn du in einer Vertriebsrolle anfängst, glaube ich, irgendwie macht es, und dann geht es ein bisschen ergänzt, dieses, was wir immer sagen, irgendwie mit Balance und so weiter. Ich glaube, in den ersten 6 Monaten geht es vor allem darum, irgendwie den Kopf nach unten irgendwie zu packen und einfach durchzupappen. Denn wenn du das machst, meine Erfahrung da ist, es zahlt sich aus, ja, in der Mittel- und Langfrist. Wenn du für dich, wenn du richtig Gas gibst eine Weile, dir eine Pipeline aufbaust, verstehst, welche Systeme, mit Systemen meine ich jetzt nicht die Tools, sondern dem, was du jeden Tag reingibst, was davon bringt wirklich auch Ergebnisse zurück, wenn du das verstanden hast, dann wird es einfach erheblich einfacher in der Mittelfrist. Und genau, also ich glaube, es braucht vor allem irgendwie die Lust darauf und dann kommt es natürlich irgendwie sehr, sehr an, in was für einer Branche bist du unterwegs, was brauchst du irgendwie, was ist das für ein Produkt. Durchhaltevermögen ist sicherlich irgendwie so eins der Kernthemen.
Ja. Hast du denn das Gefühl, dass sich irgendwas verändert hat in den letzten Monaten, so an von den Anforderungsprofilen im Sales?
Also was ganz klar ist, so wenn wir jetzt auf die letzten 12 bis 18 Monate irgendwie gucken, die nicht unbedingt die rosigsten waren irgendwie für die gesamte Tech- und SaaS-Branche, dann sind die Anforderungen an die Individuen auf jeden Fall um einiges gestiegen. Es sind weniger Unternehmen, die einstellen. Es gibt nach wie vor hunderte von offenen Rollen da draußen und die Unternehmen strugglen auch nach wie vor, die richtigen Leute zu finden. Aber die Anforderungen sind auf jeden Fall gestiegen. Ja. Ich persönlich glaube, dass ein Trend dahin gehen wird, dass die Sales-Organisationen immer kleiner und leaner werden. Eigentlich so ein bisschen, wie wir bei Leapsal angefangen haben, mit relativ wenig Human Power, nenne ich das jetzt einfach mal, sehr, sehr viel irgendwie umgesetzt haben. Das heißt, so diese Zeiten von ewig großen irgendwie SDR und BDR-Teams, ich glaube, das wird sich immer weiter verschmälern. Und dementsprechend, wenn wir jetzt mal so Anforderungen an AEs betrachten, dann siehst du ganz klar, dass mehr und mehr eben auf jeden Fall die Erwartungshaltung da ist, dass die AEs eben Full Cycle wirklich auch füllen können, also von Prospecting bis hin zu Close. Und ja, einfach so der inhaltliche Anspruch, der ist schon nach oben gegangen auf jeden Fall. Was man auf jeden Fall auch sieht, ist, dass es Management-Profile im aktuellen Markt, also egal, ob es jetzt Teamleads sind, ob es Heads oder VPs sind, es viel schwerer haben, Jobs zu finden als Individual Contributor. Also BDRs und AEs werden nach wie vor irgendwie sehr, sehr stark gesucht, auch mit einem gewissen Anstieg an Anspruch, ja. Aber tatsächlich ist es so in Management-Rollen ist es aktuell, so wie ich den Markt wahrnehme, irgendwie tatsächlich nicht einfach.
Ja. Ja, das ist interessant, weil ich tatsächlich auch ähnliche Beobachtungen gemacht habe jetzt in den Gesprächen die letzten Wochen und Monate, was du beschrieben hast. Dieser Weg von, ich habe für jede Phase im Sales-Cycle eigentlich eine eigene Rolle mit SDR, BDR und Sales-Executives und dann noch irgendwie Growth und CX vielleicht noch, hinzu, wir haben eigentlich eine Person, die wieder den gesamten Sales-Funnel abdeckt und dann punktuell halt vielleicht nochmal so ein Sales-Engineer oder halt dann Customer Success, aber immer mehr zusammen verschmolzen, also dass die Leute auch viel mehr miteinander auch gemeinsame Ziele dann auch haben, anstatt einfach nur zu sagen, ich habe einen SDR, der hat das Meeting booked und dann habe ich einen AE, der hat dann irgendwie den Umsatz und die anderen werden dann auf NRA wieder gemessen, dass man halt da einfach viel ganzheitlichere Lösungen schafft, um natürlich auch irgendwie effizienter, kosteneffizienter zu werden. Also ich glaube, dieses Kosteneffizienzthema ist halt enorm präsent gerade und damit verbunden, so was ich im Markt höre, auf jeden Fall auch, dass natürlich die Salaries, die jetzt irgendwie vor Jahren irgendwie, also das war ja verrückt, was da teilweise rumgegangen ist, ja. Also teilweise hatte ich Recruiter, die haben bei meinem, wenn ich mir ein Angebot gemacht haben, ich Nein geschrieben habe, gleich nochmal 50.000 Euro mehr OTE hinterhergeschmissen in der zweiten Nachricht, was wirklich komplett crazy war einfach. Aber dann hat man, glaube ich, auch gemerkt, dass sich das wieder so ein bisschen normalisiert hat. Oder wie sind so deine Erfahrungen, was so die Benefits und Salary Ranges angeht, hat?
Ja, ist ein interessanter Punkt. Meine ganz persönliche Wahrnehmung, und das ist natürlich immer irgendwie nur ein gewisser Ausschnitt, ist, dass die Gehälter, zumindest wenn wir jetzt über Individual Contributor sprechen, jetzt nicht wirklich nach unten gehen. Ja, das sehe ich so ehrlicherweise nicht. Was wir schon sehen irgendwie ist, dass Benefits, gerade im Sinne von Remote Work, ne? Also was für viele Mitarbeitende ja inzwischen irgendwie eine Voraussetzung ist, ein Standard ist, was die Leute irgendwie erwarten, wo die Unternehmen halt immer zurückhaltender werden und immer mehr Unternehmen irgendwie in Anführungsstrichen zurück ins Office gehen und so weiter. Und da spreche ich jetzt nicht irgendwie von irgendwelchen Stadtwerken oder irgendwelchen traditionellen Unternehmen, sondern da spreche ich halt eben von Tech-Companies, in denen wir arbeiten würden. So, ne? Und das finde ich eine interessante Bewegung. Aber ich glaube, das sind alles irgendwie Phasen, durch die wir gehen. Auch die Phase, die es aktuell im Markt ist, die wird sich auch wieder verbessern und erholen. Und von daher ist es alles ein bisschen so eine Frage der Zeit auch.
Ja, ist interessant. Ich glaube, wir haben ja bei Playo auch genau das gemerkt, dass wir gesagt haben, eigentlich wollen wir remote-friendly sein. Okay. Und ich glaube, gerade so für Junior-Rollen, also wie eine SDA, die dann meistens ja direkt von der Uni kommen, ist auf der einen Seite auch dieses Thema, ja, warum, ich kann noch von überall telefonieren. Ich glaube aber auch gerade dort ist einfach dieser persönliche Austausch auch mit den Peers und auch mit dem Manager so enorm wichtig, gerade in der Anfangsphase, weil du halt natürlich als Manager dann auch daneben stehen kannst, reinhören kannst in die Calls und Co. Also da bin ich überzeugt, dass einfach für diese Position eine Office-Anwesenheit schon extrem hilfreich sein kann. Auf der anderen Seite war ich auch immer selber so, dass ich gesagt habe, warum soll ich ins Büro fahren? Ich kann von überall mit dem Laptop arbeiten und genieße natürlich auch diese Freiheit einfach. Und ich glaube, das ist ja auch das, was so den Vertrieb auch ausmacht. Wenn es gut läuft, hast du ja eigentlich alle Freiheiten der Welt. Ja, wenn es nicht gut läuft, dann meistens halt nicht. Aber deswegen finde ich das so spannend auch zu sehen. Weil wir haben zum Beispiel bei Playo dann irgendwann gesagt, okay, wie können wir das so ein bisschen miteinander, also wie können wir es attraktiv gestalten? Und die haben ja dann angefangen, einen Sales Hub in Lissabon aufzubauen, weil sie gesagt haben, da können wir Leute für begeistern. Die kommen dorthin, die haben irgendwie eine geile Umgebung dort, sind nur SDRs in diesem Sales Hub und deren Teamleads. Und dann halt auch über alle Märkte hinweg. Und ähnlich machen es ja Google und Co. auch in Dublin, dass halt einfach gesagt hat, wir schmeißen die alle in ein riesen Office. Und dann kriegst du natürlich auch diesen geilen Outbound-Vibe oft hin, ja, und gehst halt auch nicht den Developern und den anderen auf den Sack, wenn dann die ganze Zeit irgendwie die Glocke klingelt und solche Geschichten. Also ich glaube, da kann man schon sagen, dass halt so ein Office-Vibe schon wichtig ist, weil das war halt auch was, womit ich in meiner Rolle als Manager gestruggelt habe, gerade mit meiner AES, wenn wir gesagt haben, wir machen jetzt irgendwie Pipeline, wir wollen Pipeline aufbauen, wie kriegst du das dann remote hin? Das ist halt ja super, super schwierig, da halt einen vernünftigen Vibe aufzubauen.
Ja, fairer Punkt, ja.
Ja, aber lass uns nochmal den Bogen spannen. Ich hatte ja gesagt, Frage Nummer 3, was ist so denn dein Habit, den du dir aufgebaut hast, wie häufig setzt du dir Ziele, wie oft reflektierst du? Lass uns da mal wirklich tief reingehen, dass wir mal so ein bisschen Tipps und Tricks geben können, wie man dann am besten davor geht, wenn man das noch nicht gemacht hat.
Und ich glaube, dass es gibt total viel irgendwie Advice zu, ne, zu diesen ganzen Themen, und vieles davon irgendwie haben die Leute schon tausendmal gehört und machen es dann irgendwie doch nicht. Ich glaube, dass mein, und nicht, dass das jetzt irgendwie mein Ansatz ein Geheimnis ist und auch nicht, dass das mein Ansatz wäre, den ich selber entwickelt habe, sondern das durfte ich irgendwie selber lernen. Ich glaube, das wäre ein bisschen anders, in Anführungsstrichen, funktioniert als das, was man so jeden Tag hört. Und zwar geht es im Endeffekt mit einer großen Übung los, die sich auch schon groß anhört und die heißt das perfekte Leben. Ja? Und da geht es nicht um Ziele oder um Metriken oder um Timelines oder irgendwas, sondern bei dieser Übung geht es um Qualitäten. Und zwar in unterschiedlichen Bereichen deines Lebens, ja, ob das jetzt irgendwie Gesundheit ist, ob das irgendwie die örtliche Umgebung ist, ob das die Finanzen sind, ob das die Menschen um dich herum sind und so weiter. Da qualitativ auszuformulieren, wie fühlt sich das Leben an, wenn es perfekt ist, und welche Qualitäten habe ich um mich herum? Ja. Und diese Übung durfte ich, glaube ich, irgendwie vor 3 Jahren oder so machen. Und als ich dann zu dem Thema örtliche Umgebung kam, habe ich, ohne das so zu formulieren, habe ich eigentlich die Qualitäten von Kapstadt beschrieben. Das so als ein Beispiel. Ja. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal ganz kurz drauf zu sprechen. Ich weiß, die Zeit tickt. Aber um genau von dem jetzt einmal weiterzugehen, nachdem du mal für dich dann so ein qualitatives Bild gestaltet hast, und für diese Übung kann man sich ruhig 1 oder 2 Zeit nehmen, einfach mal wirklich im Fluss runterschreiben, welche Qualitäten sind das, die mir in den einzelnen Lebensbereichen irgendwie wichtig sind oder die sich für mich wie das perfekte Leben anfühlen. Und dann eben herzugehen und dann wirklich die Timeline-Komponente mitzubringen und zu sagen, nicht in 12 Monaten, sondern vielleicht mal tatsächlich in 10 Jahren von heute oder auch in 20 Jahren von heute. Ich weiß, es ist total irgendwie schon fast beängstigend sein kann für manche Leute, irgendwie so weit zu denken. Aber da mal zu konkretisieren, was willst du irgendwie in deinem Leben erreicht haben? Und dann von da aus rückwärts zu gehen, sagen wir 20 Jahre fängst du an, dann 15, dann 10, dann 5, dann 3 und dann irgendwie die nächsten 12 Monate. Und das ist natürlich eine Riesenübung. Was ich Leuten, mit denen ich regelmäßig spreche, eben mitgebe, ist, sich mal die Frage zu stellen, was ist das Leben, was du in den nächsten 5 Jahren leben willst? Und dir dann zu beantworten, was ist der Job, die Karriere oder was auch immer du in deinem Leben gerade bewegst, was dich näher dorthin bringt. Ja? Denn oftmals stehen wir quasi vor der nächsten Tür und wollen irgendwie die richtige nächste Tür aufmachen, haben aber irgendwie total vergessen, dass dahinter irgendwie auch noch Türen kommen. Und dann stellen wir uns jetzt die Frage zum Beispiel, okay, wie kann ich jetzt die Karriereleiter klettern, wie kann ich jetzt Manager werden? Ja, aber warum überhaupt Manager werden? Sich diese Frage mal vorher zu beantworten. Und wenn ich nämlich frage, wie soll dein Leben in 5 Jahren aussehen, dann frage ich nicht, wie soll deine Karriere in 5 Jahren aussehen, sondern wie soll dein Leben in 5 Jahren aussehen? Ja, heißt das, also ist es irgendwie vielleicht ein bestimmter Ort, an dem du leben willst? Willst du irgendwie bis dahin Familie haben oder was auch immer? Um auf der Basis dann die Entscheidung zu treffen, die dich näher dahin bringt. Denn oftmals sind wir irgendwie sehr kurzfristig, sehr opportunistisch, weil sich irgendwas gerade sehr fancy anhört oder irgendein dickes Gehalt lockt oder irgendein schicker Titel oder sowas. Und dann springen wir auf den Zug, der uns aber irgendwie gar nicht dahin bringt, wo wir eigentlich sein wollen, weil wir uns nie die Frage gestellt haben, wo wir eigentlich sein wollen. Ja, und dann wachen wir irgendwie auf und sind unzufrieden, oder Schlimmeres. Und so habe ich das für mich irgendwie sehr, sehr klar formuliert, was so die Qualitäten auf meiner Seite sind, die bei mir tatsächlich ganz viel irgendwie mit Kapstadt als Ort zu tun haben. Und ich jetzt inzwischen, wie gesagt, seit einem guten Jahr hier unten wohne. Meine Tochter fängt jetzt im Januar hier die erste Klasse an. So bin ich irgendwie von der Langfristperspektive dann eben auf die Kurzfrist gekommen.
Ja.
Ja, ist das konkret genug?
Ich finde es super. Ich finde es super, weil es ist, ähnelt sehr dem, was ich selbst auch tue oder was ich getan habe so in den letzten Jahren. Und ich glaube auch, das war so ein Trial-and-Error-Methode, ja, über die Zeit immer mal wieder das Ganze anzupassen. Ja. Ich glaube, einer der Punkte, den ich spannend finde, den du jetzt gesagt hast, und das ist auch so, was ich aus dem Umfeld und auch aus der Therapie mitgenommen habe, ist so ein bisschen, also oft ist man ja einfach schlecht drauf oder fühlt sich irgendwie erschöpft und wird vielleicht sogar depressiv, immer dann, wenn man das Gefühl hat, dass zwischen dem Eigentlichen, was man vorhat und das, wie es in der Realität ist, halt irgendwie ein Gap besteht, ja. Und oft kann man das nicht so greifen und hat irgendwie das Gefühl, irgendwie man ist, fühlt sich leer irgendwie oder ist nicht, ist einfach nicht happy mit dem, wie es läuft. Und ich glaube, und weiß vielleicht auch gar nicht, woran es liegt, ja. Und ich glaube, da ist halt so enorm wichtig, dieses mal sich hinzusetzen, mal wirklich Zeit zu nehmen in Ruhe und darüber nachzudenken, wo stehe ich heute? Und genau wie du sagst, wo sehe ich mich in einem Monat, in einem Jahr, in 5 Jahren oder in 10 Jahren, 20 Jahren? Und das halt wirklich mal im Kopf durchzuspielen und das mal runterzubrechen auf diese einzelnen Bereiche. Ich mache es zum Beispiel so, dass ich mich, eigentlich wollte ich es gerne einmal im Quartal machen, ich schaffe es meistens nur einmal pro Jahr, dann wirklich zwischen den Feiertagen, zwischen Weihnachten und Silvester, da nehme ich mir aber auch richtig viel Zeit für dann. Und breche das wirklich mal runter. Es gibt so ein schönes Kuchendiagramm und das halt wirklich eingeteilt in die einzelnen Bereiche zwischen Familie, Zeit mit Freunden, also so ein bisschen auch Me-Time zu haben, also Zeit für sich selbst, Karriere und dann auch dieser Erholungsfaktor. Und da mal runterzubrechen, wie viel Zeit verwende ich denn auf diese einzelnen Bereiche am Tag oder in der Woche, im Monat, was auch immer. Und das halt dann zwischen Realität und Plan einfach mal zu vergleichen. Und da ist mir halt das erste Mal auch bewusst geworden, wie viel Zeit ich eigentlich mit Arbeit und mit Themen mich befasse, die mir extrem wichtig sind. Und das halt auch einfach dann für sich mal so zu checken, zu sagen, okay, das ist für mich halt auch ein wichtiges Thema, das gibt mir Erfüllung. Aber dafür habe ich halt in anderen Bereichen einfach gerade den Gap, wie beispielsweise wenig Zeit für Freunde, ja, und dass mir auch eigentlich das extrem wichtig ist und da einfach dann auch für sich zu sagen, okay, ich muss, um das angehen, das Thema, dann auch langfristig planen und einfach sagen, ich block mir Zeiten aus, beispielsweise, um mal ein Buch zu lesen, um mal Zeit für mich zu haben, um mit Freunden irgendwie mal was essen zu gehen und das fest einzuplanen, weil nur dann ändert sich was, ja, aber sonst nimmt man sich's immer vor und dann passiert nichts. Und ich glaube, das hat mir enorm geholfen, einfach auch dieses Bewusstsein zu schaffen davon, was brauche ich denn eigentlich, um happy zu sein im Leben? Ja. Und dann aber auch für sich eingestehen zu können, wenn man nicht so gut drauf ist, zu sagen, okay, ich weiß aber auch, warum das so ist gerade. Und dann halt auch zu sagen, okay, ich kann es halt gerade vielleicht auch nicht ändern, weil es ist einfach viel zu tun auf Arbeit, habe halt wenig Zeit. Aber dann auch zu wissen, okay, es hat halt vielleicht in den nächsten paar Wochen wieder ein Ende und ich nehme mir dann mal Zeit wieder für mich und meine Freunde. Ja, also ich glaube, das war so das, was mich in den letzten Jahren mir extrem geholfen hat und was ich da ganz interessant fand, weil oft ist es ja so, man steckt sich Ziele für einen Monat oder ein Jahr und dann ist man irgendwie, wieder nicht geschafft. Wenn ich aber jetzt mir anschaue und ich mache das jetzt schon bestimmt, locker 5 bis 10 Jahre mit dem Runterschreiben einmal pro Jahr und am Anfang noch im Buch inzwischen in Excel, dass ich gemerkt habe, das, was ich mir vor 5 oder 10 Jahren aufgeschrieben habe, wo ich sein möchte, da bin ich jetzt mal 2 oder 3. Also das sind also auch Sphären, die hätte ich mir niemals vorgestellt, dass ich das mal erreiche. Und ich habe es halt auch auf Gehalt runtergebrochen und solche Geschichten. Und manchmal denkt man sich, okay, jetzt dieses Jahr wieder 3, 4 Sachen nicht erreicht, blöd, habe ich mir jetzt schon 3 vorgenommen, aber auf der anderen Seite halt so viel mehr, was man erreicht hat. Und das vergisst man dann oft einfach, ja, was man einfach auch schon erreicht hat über die Jahre. Und dafür finde ich es halt alleine schon einfach sehr geil, einfach sich einmal hinzusetzen und das wieder so einem Energie gibt, dann auch zu sagen, okay, ich mache jetzt weiter, weil das ist einfach schon wahnsinnig cool gelaufen.
An der Stelle vielleicht irgendwie ein ganz kurzer Einwurf, was Fakt ist, dass Menschen oftmals total überschätzen, was sie in 12 Monaten erreichen können und sich große Ziele, und da bin ich das perfekte Beispiel, ja, Riesenziele für die nächsten 12 Monate, und dann dadurch irgendwie aus der Bahn geworfen werden, weil der Fortschritt noch nicht so läuft und dann irgendwie aufgeben. Gleichzeitig unterschätzen die Menschen total, was sie in 3 oder in 5 Jahren erreichen können und kommen dadurch, dass sie irgendwie dann in dem ersten Jahr irgendwie nicht den Fortschritt machen, den sie machen sollten, kommen sie dann über einen gewissen Punkt irgendwie gar nicht hinaus, sodass sie in Jahr 3 oder 5 gar nicht ankommen, obwohl da dann irgendwie die wirklich großen Ergebnisse und Ähnliches warten, wenn man das mal so sagen will.
Ja. Ja, also mega, mega gutes Thema. Ich glaube, wir haben hier schon so ein paar echt gute Golden Nuggets fallen lassen heute. Und ja, vielleicht weil wir jetzt auch schon wieder 45 Minuten dabei sind, gib doch vielleicht nochmal unseren Zuhörer und Zuhörerinnen einen Tipp von deiner Seite. Was war denn das eine Ding, was dich in deiner Zeit jetzt dir am meisten geholfen hat, neben dem Journaling?
Ja. Was mir eigentlich am meisten hilft, und ich glaube, eine Sache, in der ich irgendwie besser bin als viele andere, ist, true to myself zu sein. Ja? Was bedeutet irgendwie klar zu wissen, was fühlt sich für mich falsch an, was ist für mich nicht richtig und da nicht weiterzumachen, sondern den Fokus eben auf die Dinge, die Themen oder auch die Menschen zu legen, die sich für mich richtig anfühlen und da dann eben auf dem Pfad eben weiterzugehen. Ja? Ich glaube, das ist das, was mir ehrlicherweise am meisten hilft. Denn viele Leute bleiben so ein bisschen stuck auf einem gewissen Pfad und schaffen den Absprung nicht, wenn es nicht richtig für sie ist. Und andere Leute irgendwie springen zu oft und zu viel nach links und rechts. Und ich glaube eben da irgendwie wirklich zu wissen, wer ist man selber, wo gehört man hin, wo gehört man rein, wo gehört man nicht rein. Absoluter Gamechanger meiner Meinung nach.
Ja. Ich finde, es gibt auch wahnsinnig viele Bücher zu dem Thema. Die würde ich einfach mal meine Favorite-Bücher euch hier auch nochmal in die Shownotes mit reinhauen, weil da gibt es nämlich echt ein paar richtig coole. Unter anderem, was ich zum Beispiel sehr gerne gelesen habe, ist Das Café am Rande der Welt von John Strzelecki. Ich glaube, das ist auch so ein All-Time-Ding, was man oft hört. Aber gibt es ein Buch, was du empfehlen kannst zum Thema Selbstreflexion und Ziele erreichen?
Ja, also meine Bibel, würde ich fast sagen, die habe ich vorhin schon erwähnt und die erwähne ich auch gerne nochmal. Das ist How to Think and Grow Rich von Napoleon Hill. Ich glaube, das Buch ist inzwischen irgendwie 100 Jahre alt oder so. Ich weiß nicht, wie viele Versionen die davon schon auf den Markt gebracht haben, aber das hat bei mir wirklich was verändert. Und das zweite Buch, was ich mitgeben kann, ist The Almanac of Myra Vikant. Habe ich ehrlicherweise nie gelesen. Ich weiß gar nicht, ob es das in Paperback oder so gibt, sondern das als Audiobuch. Und an der Stelle, was ich nochmal mitgeben will, auch ist, wir bekommen so viel Buch- und Lektürempfehlungen von links und rechts, was mir total geholfen hat, ist, nicht ständig irgendwas Neues zu konsumieren, sondern die Bücher, die für mich funktionieren, wo ich wirklich was mitgenommen habe, die 2, 3, 5 Mal zu konsumieren, egal ob es Audiobuch ist oder Lesen, und die Dinge wirklich zu internalisieren. Denn was wir auch haben, ist so, gerade wenn du so in diesem Space bist, wo du so Personal Development und so weiter konsumierst, dann liest du 1000 Sachen, hörst 1000 Podcasts und bekommst dann auch unterschiedliche Meinungen in den Kopf gesetzt, weil die Sachen auch nicht immer irgendwie in eine Richtung gehen.
Ja.
Und dann bist du auch nicht schlauer danach. Und was mir total hilft, ist, die Sachen zu rekonsumieren quasi. Und mich dann an gewisse Punkte zu erinnern und die dann eben für mich wieder auch in den Alltag reinzunehmen.
Ja, mega guter Tipp, weil ich glaube, viele, also wenn man so ein Buch liest, dann bleibt in der Regel eh nur 5-10% hängen, wenn man ehrlich ist. Und ja. Ich glaube, dieses öfter mal reinschauen ist absolut wertvoller Tipp, den du hier gegeben hast.
Und um das noch auf nächste Level zu bringen, für mich Game Changer, laufen gehen und dabei Hörbücher. 2 Fliegen mit einer Klappe.
Sehr gut. Dann danke ich dir, dass du heute zu Gast warst. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, eins meiner Herzensthemen mit dir hier zu besprechen. Ich finde, es ist auf jeden Fall einiges dabei gewesen, was man mitnehmen kann. Und ja, wer weiß, vielleicht sehen wir uns dann irgendwann jetzt nochmal in Südafrika. Also für alle die gerade so ein bisschen mit sich selbst strugglen und vielleicht auch noch eine neuen beruflichen Herausforderungen suchen, dann gern mal Said Moira auf LinkedIn kontaktieren. Der kann euch mit Sicherheit helfen.
Alles klar. Danke, Dominik.
Hau rein, Said. Ciao.
Übrigens, dieser Podcast wurde dir präsentiert von SDRs of Germany, der Vertriebscommunity für den Dachmarkt. Wenn du auf der Suche bist, um dich mit anderen Vertrieblern auszutauschen und deine Karriere im Turbo vorantreiben möchtest, dann werde Teil unserer coolen Community. Alle Infos unter www.sdrsofgermany.com.